Es kann sich sehr technokratisch anhören, wenn Geschichte geschrieben wird.
Abgegebene Stimmkarten 720. Mit Ja haben gestimmt 513. Mit Nein haben gestimmt 207. Keine Enthaltung.
Das ist Dienstagnachmittag und wir hören hier die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Bärbel Baas.
Zur Abstimmung steht ein 500 Milliarden schweres Schuldenpaket, das Friedrich Merz allerdings gern als Sondervermögen bezeichnet.
Dafür war eine Grundgesetzänderung notwendig und die benötigt eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag.
Das sind 489 Ja-Stimmen. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Großer Applaus, kann man sagen.
Begeisterung hört sich ein bisschen anders an, ja, oder? Das ist jetzt nicht so überzeugend, ja.
Nicht wirklich. Nee. Das Geschäft musste unbedingt noch auf den letzten Drücker erledigt werden, in der letzten Sitzung des alten Bundestags.
Und noch ist das Ganze nicht ganz sicher.
Willkommen zu einer neuen Folge von Machtspiel, dem Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung.
Heute ausnahmsweise schon am Mittwochmorgen, denn im Bundestag ist etwas beschlossen worden, für das es nur diesen einen Begriff gibt.
Wir stehen vor Entscheidungen von historischer Bedeutung. Sicherheit und Zukunft unseres Landes hängen davon ab.
Ich bin Benedikt Neff und sage, Friedrich Merz hat die Wähler getäuscht. Nun missbraucht er die Weltlage, um seine Koalition zu finanzieren.
Ihnen geht es doch gar nicht um die Zukunft Deutschlands. Ihnen geht es um Ihre Kanzlerschaft.
Ich bin Sven Preger und finde, die Koalition holpert schon so richtig, noch bevor sie angefangen hat. Und davon profitieren die Parteien, die künftig in der Opposition sind.
Hallo Sven.
Hallo Benedikt.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Machtspiel. Heute spielen wir mindestens um schlappe 500 Milliarden Euro. Das sind die neuen Schulden, die in den kommenden Jahren für die Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland, für Verteidigung und auch für den Klimaschutz eingesetzt werden sollen.
Hinzu kommt eine Lockerung der Schuldenbremse und all das ist heute Nachmittag, also am Dienstag im Bundestag, beschlossen worden. Wir schauen heute auf diese Stunden im Parlament und wir beginnen mit dem Mann, dessen Name mit diesen Schulden verbunden ist wie kein anderer: Friedrich Merz. Er hat im Bundestag nochmal klar gemacht, warum das alles nötig ist.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine. Es ist, auch wenn Sie das dort und dort anders sehen, es ist ein Krieg auch gegen unser Land, der täglich stattfindet. Der täglich stattfindet.
Du hast jetzt ein bisschen gelacht. Eigentlich darf man fast nicht lachen, wenn man das hört.
Es ist ja auch ernst, aber er macht natürlich die ganz großen Fässer irgendwie auf.
Genau, also es ist jetzt nicht mehr der Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist der Krieg gegen Europa, es ist eigentlich der Krieg gegen Deutschland. Und das ist schon in dieser Sitzung wirklich nochmal ganz klar geworden, wie er da so eine Art Umwandlung vollzogen hat.
Also, das hat er vorher so nicht gesagt, ne?
Nein, das hat er sicher nicht so akzentuiert gesagt. Aber jetzt, um überhaupt irgendwie diese enormen Schulden zu legitimieren, musste er ja irgendwie ein ganz großes Ereignis als Referenz nehmen. Und das ist sozusagen diese unmittelbare Kriegsgefahr, die er im Bundestag so richtig beschwört hat.
Aber stimmt das überhaupt, was er da sagt? Also ich ahne, was er sagen will, aber ist das überhaupt jetzt der Krieg gegen Europa? Also ich will es auch nicht kleinreden, aber irgendwie einmal so fragen, stimmt es eigentlich, was er sagt, muss man ja trotzdem dürfen.
Ja, also ich meine, man kann sich zumindest die Frage stellen, wenn man dieser Überzeugung ist, wie kann es dann sein, dass eigentlich Europa so nachlässig war in den letzten 3 Jahren? Oder also wenn man eigentlich so viel Angst hat vor Russland und vor der russischen Gewalt, dann hätte man doch eine ganz andere Politik gemacht. Ich glaube schon, dass Russland eine Gefahr ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass momentan die russische Armee die Kapazitäten hätte, um irgendwie in 2 Wochen in Berlin zu sein. Ich meine, die mühen sich eigentlich in einem relativ kleinen Landteil im Osten der Ukraine ab und kommen nicht weiter.
Ja, und gleichzeitig gibt es ja trotzdem auch, also sagen wir mal bei den Russen, Stichwort funktionierende Kriegswirtschaft, auch kein Nachschubproblem. Also die können auch noch, selbst wenn sie noch im Osten der Ukraine sind. Und das Zweite, was ich mich so frage, also oder denke, ist, ich verstehe, was er sagen will. Also ich glaube schon, dass es Menschen auch gerade in Deutschland gibt, die Sorge davor haben, jetzt ein bisschen spitz ausgedrückt, und das ist nicht ironisch gemeint, wann steht der denn vor Berlin? Und ich glaube, was Merz natürlich schon auch sagen will, ist, ich adressiere eure Sorge. Ich verstehe, dass ihr die habt. Und deswegen spreche ich über einen Krieg gegen Europa. Aber ich glaube, du hast einen Punkt. Er lädt das natürlich maximalst auf.
Und er instrumentalisiert diesen Moment, oder? Er nimmt ja auch immer wieder Bezug auf diese Szene im Oval Office, als Trump und J.D. Vance Zelensky so rüd behandelt haben. Er musste sich dann ein paar Tage später sozusagen den Amerikanern unterwerfen. Und er suggeriert ja natürlich irgendwie, diese transatlantische Partnerschaft ist nicht mehr da. Es gibt keinen Schutzschirm mehr der USA. Und deshalb brauche ich jetzt Milliarden von Euro, um sozusagen die Sicherheit von Deutschland sicherzustellen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ja, nein, ich schmunzel, weil ich natürlich ahne, dass du immens begeistert davon bist, dass Friedrich Merz endlich mal wieder seine Position ein bisschen korrigiert, weil du in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal ihm Wendehalsigkeit vorgeworfen hast.
Es tut mir nicht gut. Das politische Agieren von Friedrich Merz tut mir nicht gut, weil es könnte zu einer Selbstüberschätzung meiner prognostischen Fähigkeiten führen. Da habe ich schon auch Bedenken. Aber nochmal im Ernst, ich glaube wirklich, das Problem ist, dass er diese Kommunikation, die er jetzt hat, und diesen Ernst der Lage, den er jetzt suggeriert, davon war einfach relativ wenig die Rede im Wahlkampf, oder? Mhm. Und da muss man schon sagen, da war er ja noch ein ganz anderer Merz. Er hat eben gesagt, irgendwie Schuldenbremse, die gelte. Er hat die große Koalition. Natürlich, er hat die SPD, die
das,
Grünen.
Das, was früher mal große FDP, Koalition hieß.
Hat die SPD, die Grünen und die FDP für ihre Schuldenpolitik auch kritisiert. Mhm. Und jetzt merkt man einfach, seine Idee eines Politikwechsels in Deutschland löst sich zunehmend in Luft auf.
Ich glaube, was mich so noch bewegt hat, ist dieses Argument, was immer mal wieder auch bei Friedrich Merz durchscheint, der Generationengerechtigkeit. Mhm. Also herzugehen und zu sagen, eigentlich ist das, was wir jetzt hier machen, diese Riesenverschuldung, tipptopp für die junge Generation, weil das für die eigentlich ein Riesenvorteil ist. Also das Land rüstet auf, das Land schafft eine gute Infrastruktur. Genau. Und ich denke so, sorry, aber das ist ja sowieso Aufgabe des Staates, so etwas zu machen, und zwar in einem normalen haushalterischen Verfahren. Das ist ja jetzt nicht super, sich so zu verschulden. Also ganz im Gegenteil, die Verschuldung muss ja irgendwann zurückgezahlt werden. Das finde ich echt schräg.
Ja, also ich finde auch, das ist wirklich ein unseriöses Framing, das jetzt da betrieben wird. Oder es fängt ja auch schon bei diesem Begriff Sondervermögen an. Oder es wird Sondervermögen benannt. Eigentlich ist es einfach eine kolossale Verschuldung.
Ja, ja, total, total.
Und es zeigt sich natürlich schon in dieser ganzen Schuldendynamik, in der Deutschland jetzt ist, dass halt da ganz verschiedene Parteien sozusagen befriedigt werden müssen, oder? Also die Union will sich da irgendwie verwirklichen, gleichzeitig müssen natürlich die Sozialdemokraten im sozialen Bereich irgendwie Spielraum haben. Dann hat man ja diese Abstimmung im Bundestag nur durchgebracht, indem man auch noch die Grünen an Bord geholt hat, denen auch noch 100 Milliarden versprochen hat. Also weil die Interessen auch so unterschiedlich sind, hat man offensichtlich gar keinen Ort gefunden, wo man sparen kann. Und das ist schon problematisch. Umso mehr für eine bürgerliche Partei, die CDU immer noch sein will.
Spannend ist ja auch tatsächlich, das hast du vorhin schon so angedeutet, wie Friedrich Merz so zum transatlantischen Verhältnis steht. Also er muss das quasi kritisch sehen und diese Europäische Verteidigungsunion besonders betonen, um genau das zu machen, was du vorhin schon gesagt hast. Also je größer das Ereignis und je problematischer, desto eher steht er da und kann nicht anders. Also ich muss mich jetzt verschulden als zukünftiger Kanzler, natürlich nicht er persönlich, aber in der Regierung, die er verantworten wird wahrscheinlich, um dieser immensen Herausforderung gerecht zu werden. Das hat natürlich auch eine absolute Selbstüberhöhung oder Selbsterhöhung.
Glaubst du eigentlich, er hat diese Verschuldung letztlich schon geplant? Während des Wahlkampfs?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir hier über einen... Also negativ ausgedrückt über einen Fall von politischer Opportunität reden. Es gab die Chance durch das, was im Oval Office passiert ist. Und da ist er Instinktpolitiker genug, um sich da draufzusetzen. Das war aber A, nicht planbar. Und B, glaube ich, nein, in der Dimension, meine Vermutung, wird er das so nicht geplant haben.
Und gleichzeitig war schon im Wahlkampf völlig klar, dass er eigentlich kein finanzpolitisches Konzept hat. Da haben ja auch die Gegner immer mal wieder darauf hingewiesen, ja, Herr Merz, wie wollen Sie das eigentlich bezahlen? Er hat eigentlich nie eine gute Antwort darauf gefunden. Er hat immer gesagt, ja, wir würden dann ein Wirtschaftswachstum entfachen. Ja, also er hat jetzt vor allem eine ziemlich massive Schuldung.
Zynisch ausgedrückt kann man vielleicht sogar vermuten, ich will jetzt nicht sagen, dass die CDU das dann gefeiert hat, als es einen Anlass gab, aber vielleicht haben die gerade im Wahlkampfteam zwanghaft danach gesucht, wo ist jetzt ein Anlass, um eine Zusatzverschuldung irgendwie zu rechtfertigen, und als es die Möglichkeit gab, sind sie dann sehr konsequent draufgegangen, und man muss ja fairerweise vielleicht auch sagen, ja, vielleicht ist das auch okay, dass Politik so funktioniert. Ja. Beim transatlantischen Verhältnis, und da können wir vielleicht jetzt so den Switch machen.
Genau, wir sind ja schon fast besessen von Friedrich Merz.
Du, wir müssen, das bist du.
Wir müssen jetzt auch über Boris Pistorius sprechen, den Verteidigungsminister von Deutschland, von der SPD.
Genau, und der hat, was das transatlantische Verhältnis angeht, tatsächlich eben in seiner Funktion als Verteidigungsminister eine etwas andere Tonalität.
Unsere Verbindung mit den USA, mit unseren langjährigen amerikanischen Alliierten, werden wir nicht in Frage stellen. Wir wollen und wir brauchen das enge transatlantische Bündnis und die Partnerschaft. Und was wir heute entscheiden, wird diese Partnerschaft langfristig stärken, weil sie unser Bündnis damit noch stärker macht und auf zwei Beine stellt, nämlich Nordamerika und Europa.
Staatspolitiker.
Ja, und interessant. Ich meine, Merz hat jetzt auch in den letzten Tagen, hat er auch mal so Wortmeldungen gemacht, wie er vermute, dass Deutschland und Europa jetzt eigentlich den Amerikanern egal sei. Also er hat so ein bisschen suggeriert, wir haben eigentlich die Amerikaner nicht mehr an unserer Seite. Und da kommt jetzt tatsächlich von Pistorius ein bisschen ein anderer Ton und aus meiner Sicht auch eine realistischere Einschätzung der Lage. Wir brauchen Amerika noch. Und es ist auch illusorisch zu meinen, Europa könne jetzt irgendwie in kürzester Zeit die Sicherheit selber organisieren.
Obwohl das ganz spannend ist, das sind eigentlich zwei Argumente. Also wir haben ja hier im Podcast auch schon über das transatlantische Verhältnis gesprochen. Das eine ist ja die Frage, wo steht dieses Verhältnis? Also Frage, ist der Westen am Ende und so weiter. Und das andere ist ja, und das spürt man, glaube ich, bei ihm jetzt auch in dem Ausschnitt gerade, diese Frage danach, was brauchen wir? Also ich spüre bei dem, was er gerade sagt, so das Bedürfnis danach, gebt die Amerikaner nicht auf, lasst von uns den Kommunikationskanal offen. Also er will eigentlich diese Brücke nicht abbrechen. Er äußert sich ja nicht so ganz dazu von, wie er die Amerikaner gerade findet. Und diese Nuancierung ist ja nicht ganz ungeschickt.
Ja. Ich glaube auch. Also er konnte sich da auch ein bisschen differenzierter profilieren, als das jetzt bei Merz der Fall ist. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass er viel näher dran ist, oder? Also er ist bei diesen NATO-Treffen dabei. Er weiß vermutlich deutlich besser als Friedrich Merz, wie eigentlich die Machtverhältnisse im Westen momentan sind. Interessant fand ich auch, dass Pistorius wirklich deutlich stärker abgeschnitten hat in dieser Debatte als Lars Klingbeil, der eigentlich ein bisschen abgefallen ist. Also wenn man jetzt heute so diese Debatte sah, dachte man, eigentlich der inhaltliche oder sagen wir auch der Wortführer der SPD, das ist Pistorius.
Das ist auch ganz interessant, weil ich glaube, so diese Mischung aus Würde, Gravitas, wen kann man sich da so in der Regierung vorstellen? Auch wenn Klingbeil jetzt eine sehr prominente Position.
Saskia Esken, denke ich mal gleich dran.
Absolut, beide Parteivorsitzende der SPD sozusagen, die auch jetzt die Koalitionsverhandlungen für die SPD auch geführt haben. Aber man hatte jetzt bei Pistorius natürlich mehr dieses Gefühl von, da ist Würde des Amtes und so. Vielleicht ist es auch eine Erfahrung, weil er schon Verteidigungsminister ist und damit auch ein bisschen gewohnter ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Er ist im Dossier.
Genau, Merz und Pistorius sind so die Leaderfiguren von CDU und SPD, zumindest heute in der Bundestagsdebatte gewesen.
Wo die beiden ja dann sehr einig sind, ist eigentlich so in dieser Erwecken einer historischen Situation.
Meine Damen und Herren, unsere Sicherheit darf nicht durch haushaltspolitische Zwänge gefährdet werden. Wir müssen weg vom fiskalisch Machbaren hin zu verteidigungsbereiten Streitkräften für das Hier und Jetzt und für morgen, meine Damen und Herren. Damit gilt zukünftig für unsere Sicherheitsvorsorge ein einfacher Satz. Bedrohungslage steht vor Kassenlage.
Das muss man nochmal sagen lassen. Bedrohungslage steht ja vor Kassenlage.
Wer doch, also hat ihm das ein Assistent ins Skript geschrieben oder kam ihm diese Wendung selber noch in den Sinn?
Na, ich glaube, die stand da schon. Ob die so gut ist, sei mal dahin. Man muss einen Moment drüber nachdenken.
Aber eben, also schon interessant, wie man sich da einig ist bei der Union und bei der SPD in der Beschwörung einer historischen Situation, die natürlich auch eine absolut historische Sitzung zur Folge hat und die ein absolut historisches Schuldenpaket zur Folge haben muss. Also alles einfach wahnsinnig historisch und darum auch unausweichlich.
Das ist eigentlich das, was mich immer so irritiert daran. Das eine ist ja, wenn man sich die Summe anguckt, 500 Milliarden plus und so weiter. Also man kann ja schon davon sprechen, es ist historisch allein aufgrund der Größenordnung. Aber diese Tonalität, mit der das einhergeht, lässt so gar keinen Widerspruch, ist jetzt das falsche Wort, aber keinen Raum für einen pragmatischen Umgang damit. Das hat ein solches Pathos, dass du dagegen gar nicht pragmatisch ankommen würdest.
Ja, also ich würde so weit gehen, dass wirklich heute eine Art moralische Erpressung des Parlaments stattgefunden hat. Also,
du bist immer so streng.
So streng. Nein, ich meine, aber ich finde schon, man muss, also wenn man diese Worte ernst nimmt, es war doch schon, also da wurde eindringlich ins Gewissen der Abgeordneten geredet. Und so im Sinn, wenn ihr jetzt in diesem historischen Moment nicht mit uns stimmt, dann macht ihr euch sozusagen an der Nation schuldig und an der Welt und so weiter. Also das war schon sehr bedeutungsschwanger.
Was mich so noch umgetrieben hat, ist die Frage, vielleicht kann Politik nicht anders. Die Welt dreht sich
nicht. Politik kann nicht anders.
So, das war's. War bis hierhin sehr schön. Auf Wiederhören. Also, was ich damit meine ist, die Welt dreht sich gerade dermaßen schnell und ist so komplex, dass einfach immer wieder Dinge passieren, wo du als Politikerin oder Politiker vielleicht gar nicht anders kannst, als zu reagieren. Also vielleicht geht das gar nicht mehr, dass man so in eine aktive, handelnde Position kommt, weil die Welt einfach so ist und vielleicht muss man sich damit auch abfinden, weil Politik immer nur das Bestmögliche unter beschissenen Umständen ist. Heute das Exempel oder heute das Beispiel dafür. Das ist was mich umtreibt, weil ich so denke, wenn das der Allgemeinzustand ist, dann muss man das auch aushalten, weil du quasi gar keine Pläne mehr machen kannst. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen negativ überspitzt, aber so ganz so falsch ist es ja nicht, glaube ich.
Also was ich auch noch interessant finde, ist, wie sich natürlich jetzt auch bei dieser Koalition von SPD und Union, im weitesten Sinne kann man ja auch sagen, die Grünen sie gehören nicht zur Koalition, nicht zur künftigen Regierungskoalition, aber sie waren ja auch ganz essentiell bei dieser Abstimmung. Und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie die sich gegenseitig auf den Deckel gegeben haben vor ein paar Wochen und zeitweise konnte man fast meinen, Friedrich Merz sei eine Art Faschist, sei da ganz im düsteren rechten Lager mit der AfD und jetzt bildet bildet man wieder ganz geschmeidig irgendwie so die demokratische Mitte im Parlament. Also da denke ich manchmal schon auch diese Aufregungen der deutschen Debatte, was sind sie eigentlich noch wert, 4-5 Wochen später, meistens nicht mehr viel. Ist jetzt auch ein Riesentheater.
Jetzt ist dir natürlich klar, dass wir in dem Moment die Menschen aus Deutschland, ich entschuldige mich für meinen Schweizer Kollegen, der das so abwertend über Deutschland irgendwie äußert. Aber du hast ja tatsächlich auch einen Punkt. Also wenn man sich die Abstimmung jetzt heute anguckt, das hatte ja auch einen Grund, weil die Zusammensetzung in dem jetzt noch geltenden Bundestag, in dem alten, also in der letzten Sitzung eben so ist, dass man zusammen mit Union, SPD und Grünen eben die Zweidrittelmehrheit bekommen hat, um die Grundgesetzänderung durchzuführen. Und jetzt muss man natürlich sagen, was die Grünen dann schon geschafft haben in dem Moment, ist zu sagen, okay, wenn ihr uns jetzt hier braucht, dann holen wir das Maximum raus. Und das hat in der Debatte heute eigentlich nochmal Britta Hasselmann sehr auf den Punkt gebracht. Die ist Co-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grüne.
Wie sehr haben Sie meine Kolleginnen und Kollegen diffamiert? Diffamiert für Ihre Ideen und für Ihr Ringen, dass wir in diesem Land investieren, dass wir in die 54 Milliarden Investitionsstau in den Kommunen, dass wir bei
bei den Schulen endlich dazu kommen, zu sanieren, dass wir die Bahninfrastruktur, dass wir in Klimaschutz investieren.
Sehr schön. Ich finde es auch gut, wie sie nochmal aufzählt, in was jetzt alles investiert werden soll. Und ich finde, das wirft eben schon auch nochmal ein schräges Licht auf die Begründung dieser Schulden, oder? Also Friedrich Merz sagt ja, wir müssen diese Schulden machen wegen der Bedrohungslage in Europa durch Russland. Aber was man dann auch noch alles sonst besorgt mit diesem Geld, hat ja eigentlich mit dieser russischen Bedrohung überhaupt nichts zu tun.
Das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Vielleicht ist das auch der Anlass, um einmal noch mal ganz kurz aufzudröseln. Also die Grünen haben jetzt 100 Milliarden, nein, nicht persönlich bekommen, das ist falsch, aber sie haben sichergestellt, dass 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds fließen von den 500 Milliarden. Dann gibt's weitere 100 Milliarden, die an die Länder durchgereicht werden. Und hinzu kommt obendrauf noch die eben mögliche Lockerung der Schuldenbremse. Und wenn man da einen Strich drunter zieht, das ist die Zahl, die in den letzten Tagen auch immer so ein bisschen durch die Medien gegeistert ist, das addiert sich dann im Zweifelsfall zu so etwas wie 1 Billion Euro irgendwie auch. Und das ist natürlich dann schon relativ krass irgendwie.
Auch interessant an der Rede von Hasselmann, also das war auch zu erwarten, aber sie referiert natürlich nochmal darauf, wie man auch die Grünen behandelt hat in diesem Wahlkampf, wie man sie beleidigt hat. Merz hat natürlich gesagt, links ist vorbei, jetzt gäbe jetzt keine Politik mehr für grüne Spinner und so weiter. Und sie kostet diesen Moment jetzt natürlich schon auf. Oder? Und sie signalisiert natürlich auch nochmal, wie Friedrich Merz zu Kreuze kriechen musste, oder?
Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, na klar, die Grünen sind da voll Teil auch des Machtspiels. Und ich weiß, ich habe in dem Podcast in einer der älteren Folgen mal kritisiert, dass Robert Habeck so ein bisschen die Chance verpasst, auch die grünen Themen durchzusetzen. Ja. Also Friedenspolitik habe ich so ein bisschen unterrepräsentiert gefunden, aber eben auch Klima- und Umweltschutz.
Nein, du hast und jetzt dein Herz für die Grünen kam da also schon
für meinen Begriff
war es ein bisschen zu dominant in dieser Sendung.
Genau, umso mehr möchte ich hier nochmal auf eine ganz nüchternen Art und Weise sagen, dass das ein grandioser Power-Move ist, jetzt sicherzustellen, dass die eigenen Themen natürlich auch irgendwie einen Punkt finden.
Und ist schon ironisch, ich möchte das nochmal einfach sagen, ich meine, Merz sagt, die Politik der grünen Spinner ist vorbei und Annalena Baerbock, die Außenministerin der Grünen, hat vor kurzem gesagt, mit diesen 100 Milliarden fürs Klima beginne ein neues Kapitel grüner Politik.
Das ist ja ganz interessant, dass Annalena Baerbock auf diesen Punkt geht. Ich komme darauf, weil sie natürlich als Außenministerin eigentlich eine Rolle spielt. Britta Hasselmann hat nämlich ein außenpolitisches Thema auch noch aufgegriffen und hat eigentlich gesagt, naja, diese transatlantischen Entwicklungen, die waren natürlich vorher auch schon absehbar. Die kommen jetzt nicht mega überraschend. Und das hat sie nochmal so zusammengefasst.
Was die Frage der transatlantischen Beziehungen angeht, was die Notwendigkeit angeht, der Stärkung der Sicherheit und der Friedensordnung in Europa. Das kann man nicht mit einem Auftritt von Donald Trump, der ruchlos war gegenüber Zelensky, erklären. Das wussten wir mit der Wahl von Donald Trump.
Also ich muss sagen, Hasselmann ist jetzt nicht die ganz große Rednerin.
Findest du?
Will ich jetzt nicht so mitreißen. Aber ich muss sagen, sie macht
aber einen Punkt hat sie.
Sie macht's gut. Hm. Sie arbeitet das gut heraus. Sie zeigt auch eben, wie heuchlerisch das ist, jetzt sozusagen dieses Kriegsthema irgendwie in den letzten 2 Wochen entdeckt zu haben. Und ich glaube, sie macht das ganz geschickt, indem sie so diesen Doppelweg der grünen Politik momentan zeigt. Einerseits Merz zu kritisieren, Abstand zu signalisieren und gleichzeitig sich als konstruktive Kraft einzubringen, also konstruktiv jetzt im Sinne dieser Schuldenkoalition natürlich,
nein,
von der
Land.
Ich mich natürlich scharf distanziere. Aber das machen die Grünen jetzt schon sehr gut.
Strategisch ist es natürlich auch eine gute Positionierung, weil du jetzt sagen kannst, du entscheidest das noch mit, du gestaltest noch mit. Mhm. Ab nächster Woche beim neuen Bundestag sitzt du in der Opposition und kannst dann immer denen auf die Finger klopfen und sagen, was macht der denn jetzt tatsächlich? Also das ist auch nicht ganz ungeschehen. Du, wir haben ja, Machtspiel heißt das ganze Ding und es ist uns ja ein großes Vergnügen, uns gegenseitig auch immer wieder ein bisschen zu challengen.
Zu überraschen mit Fragen.
Benedikt. Deutsche Schuldengeschichte, und ich guck mal, was du dazu weißt, habe ich ein bisschen was mitgebracht. Ich fange mal an. Erste Frage an dich. Welche Bevölkerungsgruppe wurde vor mehr als 120 Jahren zur Verantwortung gezogen, als schon einmal die Wehrhaftigkeit erhöht werden sollte? A. Die Frauen. B. Kinder oder C, Säufer?
Ja, ich nehme jetzt natürlich die Säufer.
Ja, ja, so ja, ich hab's versemmelt. Gut. Es gab 1902 nämlich eine Schaumweinsteuer, die vom Reichstag zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt wurde, weil, Begründung, bei einer so starken Steigerung der Ausgaben für die Wehrkraft des Landes auch der Schaumwein herangezogen werden muss. Die Steuer gibt's übrigens heute noch, die bringt 362,8 Millionen Euro pro Jahr ein. Oder wenn man es umrechnen würde in aktuelle Währungen, 14 Leopard 2 Panzer.
Gut, hat man wieder mal was gelernt.
Absolut. Hast du mir was mitgebracht?
Ja, Sven, in welcher Zeit hatte Deutschland historisch die höchsten Staatsschulden?
2025.
Aufgepasst. A. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945. B. 2025. C. 1923 in der Weimarer Republik.
Oh, ich bleibe bei 2025 heute. Ja. Stimmt wahrscheinlich nicht, ne?
Stimmt nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war die deutsche Wirtschaft komplett am Boden. Das Bruttoinlandprodukt war extrem niedrig und die Schulden durch Kriegsanleihen enorm. Und die waren 800% des Bruttoinlandprodukts.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt nicht eine absolute Zahl, sondern eine relative Zahl irgendwie. Ich habe noch einen für dich. Um wie viele Euro steigen die Schulden in Deutschland pro Sekunde? A. 5.640, B. 2.794 oder C. 823?
Was ist nochmal die höchste Zahl? Die nehme ich.
Es wäre A, es ist falsch. Es ist B, 2794 Euro. Also wenn man jetzt mal sagt, wir würden seit 2 Minuten spielen, ich glaube, wir spielen ein bisschen länger schon, aber dann wären das 336.000 Euro Schulden, die jetzt schon zusammengekommen wären, oder pro Kopf 29.905 Euro. Das wird sich natürlich jetzt alles bald ändern bei der neuen Verschuldung.
Jetzt kommen wir zu den großen Kritikern dieser Schuldenpolitik und nämlich zur AfD. Das war ja auch besonders interessant, wie die mit dieser ganzen Situation im Parlament umgegangen sind. Die waren natürlich massiv gegen diese Schulden und haben da natürlich auch dagegen gestimmt. Und als erstes hören wir mal Bernd Baumann.
Und weil das sich ein bisschen aufbaut, haben wir den mal ein bisschen länger rausgezogen.
Und dabei haben wir noch gar nicht von dem gigantischen Wahlbetrug gesprochen. Ich zitiere mal Herrn Merz wörtlich. Ich werde Schluss machen mit dieser Politik der linken und grünen Spinner. Ich zitiere den CDU-Generalsekretär Linnemann wörtlich. Neue Schulden sind mit der CDU nicht zu machen. Mit uns gibt es keine Veränderung der Schuldenbremse, weil das unsere tiefste Überzeugung ist. Meine Damen und Herren, wer die Demokratie ad absurdum führen will, der muss gar nicht Wahlzettel fälschen, wie man das Erdogan oder Putin vorwirft. Er raubt der Demokratie ebenso jede Substanz, wenn er durch falsche Versprechungen so die Wähler täuscht, sich so ihre Stimmen ergaunert.
Sven, ich finde das ja hochproblematisch, wie lange du hier in diesem Podcast der AfD eine Plattform bietest, muss ich jetzt wirklich sagen. Also das hat jetzt Ewigkeiten gedauert.
Wenn der eine oder die andere vielleicht auch vorhin so ein Giggeln gehört hat, das war der Kollege Neff, der sich nebenbei ein Wasser aufgemacht hat und diesen O-Ton.
Ja, ich muss einfach sagen, ich finde, Bernd Baumann hat eigentlich genau das Richtige gemacht, oder? Er hat, klar, am Schluss hat er auch noch polemisiert und so.
Ach,
Wahlbetrug, es ist kein Wahlbetrug. Ich würde sagen, es ist eine Täuschung. Aber ich finde, was er wirklich geschickt gemacht hat, er hat zitiert. Er hat der Union einfach den Spiegel vorgehalten. Er hat gesagt, Herr Merz, Sie haben doch das gesagt. Herr Linnemann, Sie haben doch das gesagt. Und ich meine, wie demontiert man die Glaubwürdigkeit des politischen Gegners am besten, wenn nicht so, genau.
Und das Problem ist halt, er hat hier einen Punkt und das hilft halt keinem. Das ist ja das, also für mich auch der
Wieso Punkt. Wieso hilft das keinem?
Ja, weil ich glaube, dass der politischen Kultur nicht hilft, wenn man sich gegenseitig immer nur die Fehler vorwirft und so. Ich glaube, es hat eine Berechtigung hier, aber gut. In der konstruktiven Zusammenarbeit hilft es halt nicht. Also was jetzt nicht die AfD als konstruktiven Partner meint, aber was mich hier umtreibt, ist nochmal dieser Punkt, dass deutlich wird, den Grünen nutzt das oder sie machen es für sich nutzbar, das ist das eine. Und die AfD nutzt das, was nicht heißen soll, überhaupt nicht. Die sitzen nicht im selben Boot, das meine ich nicht. Aber man merkt, das, was wir hier jetzt gerade sehen, hilft den Oppositionsparteien. Und das bedeutet einfach, dass die potenzielle Regierungskoalition, gehen wir mal für den Moment davon aus, dass SPD und CDU sich auch darauf einigen werden, dass es ein wahnsinnig holpriger Start ist. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, edgy badgy und wie toll, die stolpern da irgendwie rein. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mal sagt, naja, die sind ja dafür da, die Probleme des Landes auch zu lösen, dann kriege ich als deutscher Bürger Sorge.
Ja, aber da finde ich, bist du jetzt wirklich auch ein bisschen streng und vermutlich auch wirklich, weil es jetzt gerade die AfD ist. Ich finde, es ist schon auch Teil der Oppositionsarbeit, irgendwie den politischen Gegnern zu stellen und aufzuzeigen, wie man politisiert. Und ich finde auch, wenn Friedrich Merz einmal das sagt und eine Woche später etwas komplett anderes, das gehört auch dazu, den politischen Gegner ernst zu nehmen. Ich muss ja sagen, als ich das gehört habe, dachte ich, ist Bernd Baumann ein neuer Mitarbeiter von Machtspiel, von unserem Podcast, oder? Ich meine, er operiert schon fast mit denselben Zitaten und er kommt ja dann auch noch an einer anderen Stelle auch zu ganz bitteren Erkenntnissen für Merz.
Das Ganze zeigt aber letztlich den wahren Geist, den wahren Charakter, vor allem von Friedrich Merz, der auf diese Weise Kanzler werden will. Mit Billionen Schulden, gebilligt vom längst abgewählten Bundestag, will er sich die Kanzlerschaft bei SPD und Grünen erkaufen. Wie in einer Bananenrepublik, meine Damen und Herren.
Ja.
Ja, die geben
das
jetzt,
muss also, dann noch sein.
Die geben jetzt ganz schön Gas, muss man sagen. Bananenrepublik natürlich übertrieben. Man muss ja eher sagen, das Ganze ist ja auch aus dieser Brandmauerpolitik geschaffen, oder? Also, weil man sozusagen diese Mitte-Rechts-Koalition nicht machen will, weil man mit der AfD nicht koalieren will, hat man immer wieder diese linken Partner. Baumann spricht jetzt von einem Erkaufen der Koalition, das stimmt nicht. Aber es ist eine unnatürliche politische Koalition und die, das zeigt sich jetzt in Deutschland auch wirklich in Zahlen, hat einen verdammt hohen Preis. Und ich glaube, es schadet der Union extrem, was jetzt stattfindet.
Und man muss natürlich vielleicht nochmal so darauf hinweisen, ja, es ist eine zugestimmte Grundgesetzänderung im Bundestag. Dafür gab es heute eine Zweidrittelmehrheit. Aber es gab eben auch Parteien, die dagegen waren. Klar, sowas wie jetzt FDP oder BSW spielen im neuen Bundestag keine Rolle mehr. Aber die haben Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Die Linke haben das gemacht. Die spielen natürlich noch eine Rolle. Die AfD hat das gemacht, unter anderem gegen diese Durchführung der Abstimmung. Haben gesagt, der Bundestag hat keine Legitimation mehr und so. So, jetzt spielt aber genau diese Partei, die AfD, im nächsten Bundestag als größte Oppositionspartei eine Riesenrolle. Und ich habe mich nochmal gefragt, was wäre denn passiert, wenn die jetzt in der Regierung wären und die hätten auf den letzten Metern im alten Bundestag irgend so eine Grundgesetzänderung durchgeführt, da wäre der Aufschrei in Deutschland aber auch groß gewesen. Also ist das jetzt okay, das Prozedere oder nicht?
Ja, ne? So. Ganz ehrlich, das finde ich jetzt unproblematisch. Ich finde also komplett richtig, wie das Gericht entschieden hat. Also ich meine, das ist Teil der politischen Möglichkeit, dass man wollte auch schon Sondervermögen sagen, dass man diesen Schuldenberg da durchgebracht hat. Ich finde wirklich, für mich ist der zentrale, wirklich problematische Punkt, ist die Wählertäuschung von Friedrich Merz. Und ich glaube, das wird sich einfach enorm rächen. Und in diesem Ganzen, auch in dieser Art und Weise, wie diese Koalition jetzt aufgegleist ist, habe ich das Gefühl, dass man eben diese AfD, diese mittlerweile recht mächtige Opposition in Deutschland vergessen hat. Weil die Politik, die man jetzt macht, das ist kein Politikwechsel. Und das wird die AfD in den nächsten Jahren ausschlachten. Und ich glaube auch, das wird sie stärker machen.
Formal muss man zum Abschluss einmal darauf hinweisen, dass diese Abstimmung jetzt im Bundestag war, am Freitag
das
dieser Woche.
Das klingt jetzt so dramatisch.
Es gibt einen vernünftigen Prozess in Deutschland.
Ja, aber ich will nur sagen, ich meine, das kommt durch.
Also es muss am Freitag durch den Bundesrat, durch die Länderkammer, da spielt die AfD zum Beispiel auch noch überhaupt keine Rolle, es braucht auch eine Zweidrittelmehrheit. Und ja, du hast recht, es sieht jetzt gerade so aus, als ob es auch da am Freitag durchkommt.
Es gab einen kurzen Mini-Aufstand in Bayern von Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, ist schon in sich zusammengestürzt und jetzt würde ich mal sagen, freie Bahn für die Megaschuldennation Deutschland.
Vielen Dank, Benedikt.
Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Sven Preger. Wenn ihr uns Kommentare, Feedback, Anmerkungen schicken wollt, dann könnt ihr das sehr gerne. Das Ganze geht an machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao zusammen.
Dann auch Tschüss. Mit einem neuen Bundestag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.